Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Unter 3. Bei uns ist es 12 am 28. September des Jahres 2022. Und zum Glück sitzt Thorsten Faas auch heute wieder gleich neben mir.
Und das war auch in Folge 68 die Stimme von Erhard Schärfer.
Wie, bitteschön, Thorsten, hast du das bundesligalose Wochenende überstanden, so als Erfolgsfan?
Ja, du kennst mich schon lange und das ist ja ein WM-Jahr. Das heißt, dieses Jahr interessiert mich eigentlich nur die Nationalmannschaft, die Mannschaft, könnte man
sagen. Die nicht mehr so heißt,
und,
ne?
Das stimmt, das stimmt. Die Innenverteidigung macht mir ein bisschen Sorge.
Also, mir macht ja vorne der Sturm ein bisschen mehr Sorge. Ich glaube, da lag doch einiges im Argen. Oder ja. Wie ich twitterte, Bayern-Spieler in Bayern-Form. Ja. Sophisticated.
Aber der eine übles Foul, ne? Elfmeter verursacht. Deiner.
Ja, meiner wird's wieder. Ja. Ich sage jetzt übrigens wieder Gästin. Ich war ehrlich gesagt etwas hin und her gerissen, weil es ja doch nicht so geläufig ist. Und dann habe ich was gefunden. Die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm haben das schon in ihrem deutschen Wörterbuch verzeichnet, das von 1852 an erschienen ist. Genauso übrigens wie die Wörter Geistin und Engelin. Ist auch völlig ungewohnt. Der Duden schreibt online dazu, auf dem Weg vom späten 19. ins 21. Jahrhundert war sie, also die In-Form, aus der Alltagssprache verschwunden. Umso erfreulicher, dass sie jetzt wiederentdeckt wurde und ihren Sprachplatz wiedererobert, schreibt der Duden. Mehr zum Gendern vielleicht später. Also,
aber du hast vermutlich nicht ganz ohne Grund so eingeführt, nein. Denn wir begrüßen eine Gästin heute. Herzlich willkommen, sagen wir zur Bundestagsabgeordneten und seit 18 Tagen stellvertretenden CDU-Generalsekretärin Christina Stump. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie kam's? Wann ist Friedrich Merz das erste Mal auf Sie zugekommen?
Wir hatten ja vor gut einem Jahr jetzt die Bundestagswahl, also am 26. September 2021. Und dann bin ich ja ganz frisch für den Wahlkreis Waiblingen-Baden-Württemberg in den Deutschen Bundestag eingezogen. Für mich eine große Ehre, meinen Wahlkreis in Berlin vertreten zu dürfen. Und als neu in den Bundestag kommende Abgeordnete gehören Sie der Gruppe 21 an, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das gibt es in jedem Jahrgang. Im Endeffekt nach einer Bundestagswahl gibt es eine Gruppe, die neu in den Bundestag kommt.
Und also muss man bezogen auf das Jahr, muss man sagen.
Jahr, nicht, genau. Nicht
auf
das Alter. Es gibt eine Gruppe 17, eine Gruppe 21. Ja, ja. Genau. Und bei der Gruppe 21 ist natürlich auch Mitglied Friedrich Merz. Er war ja bereits im Bundestag, aber gehört natürlich in die Gruppe auch mit dazu. Julia Klöckner ist mit dabei und ich bin auch mit dabei. Und deswegen ist eine richtig klasse Truppe, die Gruppe 21, mit den ganz neu in 21 dazugekommenen Bundestagsabgeordneten. Und da hatte ich Friedrich Merz kennengelernt. Ich hatte ihn aber auch schon die Nominierungsphasen bei der ersten und zweiten Nominierung für den Parteivorsitz unterstützt, kannte ihn somit und wir hatten uns aber im Rande Plenum dann Beginn September, Oktober, November öfters mal über die Neuausrichtung der CDU unterhalten und hatten da die gleiche Vorstellung, in welche Richtung die CDU Deutschland gehen soll. Und ja, dann hatte ich irgendwann Anfang November den Anruf, ob ich mir das denn vorstellen könnte, stellvertretende Generalsekretärin zu werden.
Sollen wir eine Sache zur Gruppe 21 fragen? Das finde ich eigentlich sehr spannend an der Stelle. Dann geht es einfach darum, die Abläufe zu verstehen für die neuen Abgeordneten oder was zeichnet diese Gruppe aus? Was passiert dann in der Gruppe?
Man tauscht sich natürlich in der Gruppe zu Alltagsfragen auch aus, beziehungsweise sind ja viele junge Kolleginnen auch dabei. Ich komme aus Baden-Württemberg, wir haben 7 Bundestagsabgeordnete unter 35. Die sind natürlich mit dabei und da geht es natürlich um Alltagsfragen, aber es geht natürlich auch um inhaltliche Fragen, um welchen Ausschuss geht man am Anfang, aber auch natürlich, dass man sich auch Redner einlädt zu bestimmten Fachthemen auch, wo die Gruppen dann selber entscheiden, ob sie jetzt was Neues zur aktuellen Wohnungslage hören möchten oder zur Außen- und Sicherheitspolitik. Mhm. Und da haben wir immer wieder wiederkehrende Veranstaltungen mit unterschiedlichen Gastrednern.
Das heißt, die gibt es bis heute. Das ist nicht nur so eine Startgruppe, sondern sie bleiben die Class of 21 sozusagen.
Definitiv, okay. So sieht's aus.
Und jetzt. Die Vorgänger werden dann aufgelöst, oder?
Die Vorgänger gibt es auch weiter. Es gibt auch wirklich Gruppen, die treffen sich heute noch. Und das ist einfach auch die Frage, wie gut die Truppe dann zusammengeschweißt ist und wie dann auch jemand das auch noch nicht, so wie, sag ich immer, wie bei Klassentreffen ein bisschen. Da muss natürlich auch jemand die Initiative ergreifen und am Ball bleiben. So ist es natürlich mit der Gruppe auch. Wir sind eine wirklich gut aufgestellte Truppe und deswegen werden wir uns wahrscheinlich die nächsten paar Jahre noch öfters regelmäßig treffen.
Es gab in früheren Jahren immer ehemaligen Treffen irgendwie die im Bundestag von ehemaligen MdB, die sich dann auf der Fraktionsebene unter anderem da auch was dann so Stehempfänge. Das war mal ganz ulkig, wenn da so alte Häsinnen und Hasen dann plötzlich wieder rumliefen, die man ein paar Jahre nicht gesehen hatten. Ich weiß gar nicht, ob das der Pandemie zum Opfer gefallen ist oder ob das immer noch stattfindet.
Man hörte aber, dass er sie gerne zur Generalsekretärin gemacht hätte, ursprünglich. Nicht nur zur Stellvertreterin.
Wir hatten uns darüber unterhalten, aber ich hatte Ihnen ja schon im Eingang erzählt, dass ich einen kleinen Sohn habe. Mein Sohn Maximilian ist jetzt 2 Jahre alt geworden und bei der Bundestagswahl war er gerade 1 Jahr alt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich schon versuche, jeder Rolle gerecht zu werden. Also zum einen natürlich meiner Rolle als Bundestagsabgeordneten direkt gewählt. Das ist, finde ich, gerade im Baden-Württemberg als Direktgewählte mit 34 natürlich auch für mich eine Ehre. Und natürlich auch muss man auch vor Ort präsent sein im Wahlkreis. Und deswegen möchte ich natürlich zum einen meinem Wahlkreis präsent sein. Ich möchte meiner Rolle als Mutter noch gerecht werden. Nicht, dass mein Sohn mich irgendwann siezt. Das wäre nicht mein Anspruch. Und dann möchte ich natürlich aber auch zum Wohle der Partei aktiv werden. Und das kann ich in der Rolle als Stellvertreterin deutlich besser. Wir hatten uns mit Mario Chaya, Friedrich Merz und ich hatten uns unterhalten und dann war das im Endeffekt eine gute Lösung und ich bin sehr glücklich mit meiner Rolle, weil natürlich als Generalsekretärin sie natürlich auch noch das Konrad-Adenauer-Haus mitleiten, sie noch viel, viel mehr Aufgaben haben wie in der Stellvertreterfunktion und für mich, ich bin sehr glücklich und arbeite sehr gern mit Friedrich Merz und Mario Chaya zusammen. Wir sind ein gutes Dreierteam und deswegen, mir macht sehr viel Freude.
Wobei Mario Chaya auch eine kleine Tochter hat, glaube ich, ne? Also ich verstehe das total, was Sie sagen, aber es ist dann doch interessant, dass vielleicht eine Frau an der Stelle nochmal andere Prioritäten setzt als ein Mann. Denn eine kleine Tochter, oder sie ist nicht ganz so klein wie ihr Sohn, das verstehe ich, aber ein Kind hat er auch tatsächlich im schulpflichtigen Alter. Mario Chaya. Also insofern, interessante.
Ähnliche Voraussetzungen, familiär und beruflich.
Ich muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Und wir als CDU stehen ja auch für das Wahlrecht, dass sich jeder selber und jede Familie selber darüber entscheiden kann, wie sie ihr Kind betreut und in welchem Rahmen. Da können wir uns gerne auch nachher nochmal die Rahmenbedingungen unterhalten. Aber was mir halt wichtig ist, und ich bin ja ganz neu in den Deutschen Bundestag hereinkommen, für mich ist auch vieles neu. Ich war landespolitisch immer aktiv, kommunalpolitisch immer aktiv. Und für mich war es einfach auch wichtig, die Bundespolitik natürlich kennenzulernen. Meine Partei kenne ich seit ich 14 bin. Dann bin ich mit 14 in die Junge Union eingetreten, mit 16 in die CDU. Aber es ist für mich wirklich eine Ehre. Und wir hatten ja schon Frauen als Generalsekretärin. Wir hatten die erste Parteivorsitzende, die erste Bundeskanzlerin. Also ich glaube, wir haben starke Frauen in der CDU. Und ich bin ganz glücklich mit meiner Rolle als stellvertretende Generalsekretärin.
Man könnte an der Stelle auch sagen, es gibt zum ersten Mal eine italienische Ministerpräsidentin bald, was auch nicht uninteressant ist, von welcher politischen Richtung die kommt. Also es ist nicht diese Gleichsetzung sozusagen, wo setzen sich Frauen eigentlich durch? Ist es politisch links, politisch rechts? Ist gar nicht so einfach immer, könnte man sagen. Egal, du schaust fragend insofern. Ja. Naja, also wir reden über eine sozusagen postfaschistische Regierung, aber es ist zugleich die erste Frau an der Spitze
in Italien. Ja.
Gut, da sind oder aber, Marine Le Pen. Oder
ja, so. Das ist wieder mit Vergleichen, glaube ich, ja, schon ein bisschen absolut, schwierig, weil andere Voraussetzungen dann auch mit reingespielt haben, vielleicht auch.
Völlig richtig.
Ich nehme meine Fragezeichen noch ein bisschen mit.
Stellvertretende Generalsekretärin für dich gut, schlecht, mehr Ansprechpartner oder eher schwieriger, wen man anspricht?
Nee, theoretisch ja. Also das müsste jetzt mal die Praxis erweisen. Also für uns ist ja immer bestimmt je nach Themenlage, gucken wir natürlich, dass wir auch aus der Parteispitze, zu der Sie ja dann auch jetzt zählen, Gesprächspartner kriegen, um sie zu diesem oder jenem zu befragen. Aber ich vermute mal, dass Sie Ihre Aufgabenfelder relativ klar definiert haben.
Klar, also das Amt gab es ja bislang noch nicht. Es ist ganz neu geschaffen in der CDU Deutschlands, die stellvertretende Generalsekretärin. Angesichts des Wahlergebnisses im September vergangenen Jahres, wo wir wirklich das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren haben, müssen wir natürlich auch uns als Partei natürlich fragen, an was hat es denn gelegen? Wir möchten den Erneuerungsprozess, Friedrich Merz, Mario Chaya sagen, wir möchten die Partei von unten nach oben erneuern. Es gibt genug Aufgaben, sage ich Ihnen, dass wir uns da auch nicht in die Quere kommen, sondern wir haben es klar abgegrenzt. Natürlich neben der klassischen Stellvertreterfunktion als Generalsekretärin hat mir Friedrich Merz die Leitung des Kommunalbüros übertragen. Ich bin Kommunalpolitikerin durch und durch mit Leidenschaft. Deswegen ist es für mich wirklich auch eine große Freude, das Thema jetzt auf Bundesebene einfach auch zu platzieren, dass die Kommunalpolitik, und wir sind als als CDU, die Kommunalpartei, seit Jahren, dass sie jetzt auch im Adenauerhaus das Thema Kommunales wirklich auch sehr präsent platziert haben. Wir haben die Kommunalpolitische Vereinigung, wo ich auch selber Mitglied bin. Die Kommunalpolitische Vereinigung sind Mandatsträger innerhalb der CDU auf kommunaler Ebene, die sich da einfach auch inhaltlich aufstellen. Mit denen arbeite ich natürlich sehr stark zusammen. Hab natürlich aber darüber hinaus noch weitere Themen. Ich bin natürlich selber Mutter, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf. Ich habe jetzt auch einen runden Tisch in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eingerichtet mit vielen Kolleginnen, die aber auch Kollegen, die sich dem Thema annehmen. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen, weil natürlich, und da spreche ich für alle berufstätige Mütter, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Herausforderung ist. Man sieht es immer zwischen Theorie und Praxis. Man braucht die Rahmenbedingungen, den Kindergartenplatz. Und Corona hat natürlich die Familien insbesondere hier stark gefordert. Und da sollte auch die Politik, und wir sind Querschnitt der Gesellschaft im Deutschen Bundestag, finde ich es einfach auch gut, dass wir Abgeordnete in unterschiedlichen Lebenslagen natürlich auch im Parlament haben. Das ist natürlich auch einer meiner weiteren Felder. Und da müssen wir als Partei auch natürlich viel, ich sage immer, jünger, moderner, weiblicher werden. Wir haben jetzt auf dem Parteitag vor kurzem die hybride Sitzungspflicht eingeführt. Wir haben klare Beginn- und Endzeiten definiert. Das hat jedes Unternehmen, aber wir hatten es in der Partei bislang noch nicht, dass einfach mir klar planen kann, wann es auch ein Ende gibt, wie das bei Ihnen ja in der Sendung ja auch ist. Man tut sich da schon einfach gut daran, dass man einfach bestimmte Rahmenbedingungen auch schafft. Und was wir noch eingeführt haben, wo ich mich echt drüber freue, Pflegezeiten und aber auch Elternzeiten, dass wenn jemand aufgrund dieser Tatbestände gerade aktuell nicht präsent sein kann, dass im Endeffekt da kein Nachteil entstehen soll. Wir werden uns nach und nach hier einfach auch moderner aufstellen und dafür stehe ich natürlich auch.
Wir sind ja hier unter drei. Was wird so die erste große Sache sein, mit der Sie hier rausgehen, die man mit Ihnen verbinden soll in dem neuen Amt?
Ich habe zwei Themen, mit denen ich rausgehen möchte. Zum einen habe ich natürlich das Thema Frauen, ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich bin gespannt, wann nachher die Frage zur Frauenquote kommt. Wir können wir nachher
später. Nein, gerne. Ganz weit weg ist es nicht mehr.
Ja. Nee. Also zum einen natürlich möchte ich natürlich vermehrt natürlich auch die Jugendliche ansprechen, aber auch die Frauen. Also wir haben bei der letzten Bundestagswahl das Problem gehabt, dass uns noch 11% der Jugendlichen gewählt haben. An irgendwas muss es liegen. Und wenn man sich schaut, die haben nicht nur Grün gewählt, sondern auch die FDP. Und dann sehe ich da schon großes Potenzial, auch für die Jugendliche für die CDU zu begeistern. Das möchte ich mir als Aufgabe machen, da ich mich ja mit 34 schon auch so noch an die Jugend gut erinnern kann. Und darüber hinaus natürlich auch die Frauen anzusprechen. Ich lerne immer, dass ich, wenn ich Frauen anspreche und die persönliche Ansprache, Frauen brauchen die persönliche Ansprache. Und sie sind wirklich politisch durch und durch. Und ich stelle immer wieder fest, wenn man die persönlich dann auch für die CDU begeistert, dann bleiben die dabei und sind auch total engagiert in der Kommunalpolitik. Und mein Schwerpunkt ist die Kommunalpolitik. Wir haben 2024 in 10 Ländern Kommunalwahlen. Da möchte ich natürlich schon auch in Akzent setzen, wie man vielleicht auch mehr Frauen in die Kommunalparlamente bekommt. Es ist natürlich schwer, da muss ich Ihnen jetzt nichts sagen, gerade vor allem Frauen in der Familienphase zu gewinnen, aber alle Frauen zu gewinnen, ist mein Ziel und da möchte ich natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, aber auch in der Partei mich zusammensetzen mit einem schönen neuen Format, das werde ich Ihnen dann mal verraten. Ich habe einen ganz guten Titel, aber den verrate ich heute noch nicht, wo ich dann im Endeffekt zukünftig mich um das Thema kümmern werde. Und was mir wichtig ist, natürlich darüber hinaus noch, was mit der Kommunalpolitik einhergeht, ist der ländliche Raum. Wir haben nicht nur Großstädte, wir haben auch den ländlichen Raum und auch die Bundesregierung hat es total noch nicht so ganz verstanden mit dem 9-Euro-Ticket, dass es eine im Kern sicherlich gut gedacht ist, dass es übergreifend, flächendeckend mit dem Netzticket mal überall hinfahren kann. Ob 9 Euro der richtige Weg ist, darüber muss man sich unterhalten, weil dadurch natürlich im ländlichen Raum, wenn einmal am Tag der Bus fährt, natürlich derjenige nicht unbedingt vom Auto auf den Bus umsteigt.
Könnten sich die Länder auch und die Kommunen darum kümmern, dass sie häufiger Busse fahren?
Da bin ich ganz bei Ihnen und es ist auch wirklich ein
Kampf. Da würde das 9-Euro-Ticket vielleicht aus Ihrer Sicht auch wieder mehr Sinn machen.
Da stimme ich Ihnen zu, aber es ist natürlich auch die Frage Finanzierung der Länder. Die Verkehrsthematik ist Sachen der Länder und der Kommunen. Und es ist natürlich auch eine Frage des Kosten-Nutzens, wo man natürlich auch gucken muss, wenn am Tag dreimal am Bus fährt, wie denn die Auslastung ist. Und viele sind halt im ländlichen Raum aufs Auto angewiesen, weil sie halt natürlich bestimmte Strecken zurücklegen müssen. Ja. Das muss man sich im Detail angucken. Ich bin großer Befürworter von dem Ticket, dass man mit dem Ticket deutschlandweit reisen kann. über den Preis muss man sich ja dann aber unterhalten, weil ich glaube, das war natürlich auch ein Anreiz und ein bestimmter Effekt, den sie auf Dauer wahrscheinlich in der Form nicht haben. Dass wir aber in dem Bereich natürlich noch mehr machen müssen. Aber was mir noch viel wichtiger ist, das Geld in die Infrastruktur zu stecken, das sind wir beim Thema, damit natürlich die Nutzung auch deutlich attraktiver wird aus meinem Gesichtspunkt aus.
Was für ein schönes Stichwort. Auf meinem Zettel steht Infrastruktur Kommunalbüro. Also das, da, weil wir ja immer so ein bisschen hinter die Kulissen, nicht nur ein bisschen, sondern so weit wie es geht, hinter die Kulissen gucken wollen. Was heißt denn das, ihre neue Position, ihr neues Amt im Adenauerhaus, was heißt das für die Infrastruktur im Adenauerhaus? Wie groß ist ihr Stab beispielsweise? Was ist da umstrukturiert worden jetzt durch dieses zusätzliche Amt?
Also wir sind noch mittendrin. Ich habe am 26. April mein Kommunalbüro eröffnet und hatte dann auch kommunalpolitische Vertreter, hatte da auch eine Podiumsdiskussion. Wir sind seitdem dabei, das Ganze aufzubauen, erstmal die Strukturen zu schaffen, auch in welche Richtung das geht. Ich sage immer so schön, mein Kommunalbüro hat 3 Säulen. Ich habe zum einen die Programmsäule. Wie sieht unsere Kommune der Zukunft aus? Wie möchten wir 2035, 2045 unsere Kommune haben oder wie möchten wir unseren Wählerinnen und Wähler dann einfach auch klar machen, wie stellt sich die CDU das im Hinblick auf Wohnen, Mobilität auch vor? Da haben wir natürlich gerade, und Sie hatten ja auch vor kurzem Carsten Lindemann da als Leiter der Grundsatzprogrammkommission. Ja,
stimmt.
Da werden wir auch aus dem Grundsatzprogramm natürlich heraus viele Themen auch für die Kommunen herauskristallisieren, weil natürlich alle Fäden bei der kommunalen Verwaltung zusammenlaufen. Also ob EU, Bund, Land, die Kommune setzt diese Themen um. Da werden wir sehr inhaltlich stark zusammenarbeiten. Die zweite Säule ist die Außenfortbildungssäule, die Nachwuchssäule. Ich bin Kommunalpolitikerin, aber auch Mitglied in der Jungen Union. Mir ist natürlich auch wichtig, dass wir einfach auch unsere Mitglieder, unsere jüngeren Mitglieder, aber auch alle Mitglieder, die sich im Mandat befinden, Gemeinderat, Stadtrat, mit Außenfortbildungsangeboten unterstützen, aber natürlich auch gucken, wie können wir unseren Nachwuchs gewinnen. Das wird auch nochmal da eine tragende Säule sein. Und ein bestimmtes Serviceangebot für unsere CDU-Mitglieder, damit die, wenn sie schon im Ehrenamt tätig sind, hier natürlich auch einen Mehrwert haben, dass sie CDU-Mitglied sind. Und daran arbeite ich. Der Mitarbeiterstab bei mir wächst von Tag zu Tag und da sind wir gerade dabei, das Ganze natürlich noch vollumfänglich einzurichten.
Was ist denn der Stand?
Ich habe aktuell einen Büroleiter und bin mit jemand fürs Kommunalbüro und bin natürlich da dabei, aufs ganze Haus natürlich auch zuzugreifen, weil natürlich die Themen von Innenstadtentwicklung, aber auch Energiefragen oder andere Thematiken, Wohnungsbau oder auch die Thematik Mobilität, da sind wir natürlich schon dabei, das nach Haus um Haus zusammenzuziehen. Da muss ich nicht alle bei mir bündeln und im Stab, sondern wir greifen dann aufs komplette Haus zu. Funktioniert das ganz gut.
Klingt so nach 3-4 Leuten im engeren Zirkel dann um Sie rum.
Korrekt.
Mit Ihnen.
Korrekt.
Sie haben ja eben gesagt, die CDU eigentlich die Partei der kommunalen Ebene, so haben Sie es, glaube ich, formuliert und auch historisch natürlich stark bei Wahlen immer im kommunalen, im ländlichen Bereich auch. Was ist jetzt passiert, dass plötzlich dieser Bedarf für so ein Büro aufkommt? Haben Sie das aus dem Blick verloren in den letzten Jahren? Oder weil das strukturell ist es ja nicht so neu unbedingt, dass die Union, wie gesagt, sowohl im ländlichen Raum als auch in kommunalen Parlamenten eigentlich immer gut vertreten war. Warum jetzt diese Notwendigkeit, dem nochmal einen Fokus zu geben mit Ihnen als Person und auch der Infrastruktur?
Wir haben jetzt einfach auch die letzten paar Jahre festgestellt, wir haben 16 Jahre regiert und wir haben den Schwerpunkt natürlich angesichts den Krisen, die in den 16 Jahren auch waren, auch sehr stark auf die Regierung gesetzt und innerhalb der Partei natürlich das eine oder andere nicht in der Intensität weiterverfolgt gehabt. Und wir sind angetreten, Friedrich Merz, Mario Chaya und ich, dass wir die Erneuerung von unten nach oben und dann die Erneuerung von unten nach oben, die Basis ist für uns die Kommunalpolitik. Und auch da ist es einfach auch so, dass wir einen bestimmten Mehrwert schaffen möchten für unsere CDU-Mitglieder, die sich auf kommunalen Ebenen natürlich auch engagieren. Und Sie haben das auf Landesebene, auf Kreisverbandsebene, Landesverbandsebene, dass Sie da auch einen Ansprechpartner natürlich haben. Ich arbeite sehr stark mit den Landesverbänden zusammen, wo wir einfach strukturell diese Themen für die Kommunalpolitik aufs Gleis setzen möchten. Wir hatten immer doch einige Projekte, aber wir hatten niemand, wo das aus vom Konrad-Adenauer-Haus mit Nachdruck vorangebracht hat. Weil es einfach aufgrund der Themendichte nicht möglich war, das muss ich Ihnen nicht sagen. Und deswegen ist es, finde ich, ein guter ein guter Schachzug auch gewesen, dieses Kommunalbüro explizit, und die kommunale Basis ist echt sehr dankbar dafür. Also ich kriege einige Anfragen, die Kommunalwahlen stehen vor der Tür, und es ist heutzutage auch für die CDU kein Selbstläufer mehr auf kommunaler Ebene, sondern wir müssen einfach unsere Vorzüge, dass wir präsent sind. Wir sind als CDU vor Ort, wir sind in den Vereinen aktiv, wir zeigen uns, und ich glaube, da müssen wir einfach auch wieder das Schwerpunkt drauf setzen, und da freue ich mich jetzt auf die neue Aufgabe.
Aber das heißt, eine Nachfrage, ich vermute, dass Erhard Schärfe jetzt enttäuscht ist, weil das klingt für mich so, als würden sie sehr stark nach innen wirken in die Partei, aber nicht so sehr hier in Berlin jetzt nach außen agieren, denn ich meine, machen wir uns nichts vor, hier spielt Kommunalpolitik, so wichtig sie ist, und das ist, glaube ich, auch allen klar, aber natürlich in den großen Debatten eigentlich keine Rolle, oder?
Also wenn Sie mal ins Plenum reinhören, dann endet fast jede Debatte danach auf kommunale Ebene, also wenn man es jetzt innenpolitisch sieht, weil einfach die Kommunen überall eingebunden sind. Ja,
völlig klar, aber was die großen Streitfragen betrifft, also ich gucke nachher gerne mal das Phoenix-Programm an, aber Phoenix Kommunal gibt es
aus guten Gründen.
Also das,
da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ich verstehe auch Ihre Frage. Wenn man sich aber die aktuelle Lage anschaut, auch die aktuelle Situation der Kommunen, die Frage der Flüchtlingsaufnahme beispielsweise, ist natürlich schon ein Thema. Der Deutsche Städtetag hat jetzt den Bundeskanzler auch angeschrieben mit der Bitte um einen Flüchtlingsgipfel. Man sieht da schon, sage ich Ihnen, dass die kommunale Ebene, wenn Sie auch das aktuell nicht sehen, aber die Flüchtlingsthematik ist natürlich schon was, was auf Bundesebene natürlich auch entschieden wird. Die Frau Faeser hat immer noch keinen Koordinierungsstab eingerichtet. Da gibt es schon Themen, wo wir auch die Themen der Kommunalpolitik auf Bundesthemen natürlich sich da auch darauf beziehen.
Ich kann Sie ja beruhigen, das auch gar nicht abwerten, sondern eher, das klingt für mich eher so, als würden Sie in die Partei reinwirken, was ja vollkommen legitim ist.
Also ich nehme das gerne mit.
Es ist Vize.
Ich kann Sie beruhigen. Ich werde natürlich meinen Schwerpunkt schon innerhalb der Partei haben, aufgrund meiner Themen. Aber nichtsdestotrotz können Sie sich sicher sein, dass Sie was von mir hören werden.
Sie haben ja, das wollte ich eben auch sagen, weil das ist passt irgendwie natürlich immer noch in Ihrer Parteitagsrede gesagt, dass Sie beispielsweise Musteranträge auf die kommunale Ebene geben, wenn es um bestimmte Themen geht. Vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Aber daran wird, glaube ich, noch ein bisschen klarer, wie die Wirkung dann aus dem Adenauerhaus auf die kommunale Ebene sein soll. Dass dann zum Beispiel irgendwelche Handreichungen für die CDU Mitglieder in Gremien, in Ämtern und was auch immer haben, wo dann auch im Grunde die Parteilinie schon mit reingewirkt ist.
Korrekt. Das war für mich auch diese Service-Säule, wo wir einen Service anbieten, was wir bislang in einzelnen Bundesländern haben, aber nicht im Endeffekt im Adenauerhaus organisiert. Und das muss ich Ihnen nicht sagen. Mittlerweile ist die Technik so fortgeschritten, dass wir einfach auch hier durch eine gute Tool-Lösung hier auch von Bundesseite aus unsere kommunale Mandatsträger unterstützen können und auch wollen. Und da möchten wir diesen Mehrwert schaffen, dass unsere Mitglieder vor Ort sich auch von der CDU in CDU-Bundesgeschäftsstelle oder von der CDU Deutschlands gut organisiert fühlen.
Wir machen weiter, würde ich sagen. Noch nicht mit der Quote, sondern mit einer beliebten Kategorie, nämlich
die Tempo-Bio.
Genau. Christina Daniela Stump ist geboren worden in Backnang. Ein bisschen hört man es raus, obwohl ich nicht weiß, wie die Menschen generell in Backnang sprechen. Aber da das Ganze rund 30 Kilometer nordöstlich von Stuttgart liegt und deshalb zur europäischen Metropolregion Stuttgart zählt, war das Idiom ein bisschen verräterisch. Sie ist in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Liest man immer. Früher hat man Bauernhof gesagt, oder? War wahrscheinlich ein bisschen größer.
Nee, Bauernhof passt einfach perfekt.
Kommt aber kaum noch vor. Immerhin, weil landwirtschaftlicher Betrieb klingt dann gleich ein bisschen anders. Aber auch ein bisschen.
Ich stehe zu meinen Wurzeln.
Fehlt auch ein bisschen das Emotionale dabei, finde ich. Hat zunächst eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin gemacht. Er hat später die Fachhochschulreife erworben und dann in Ludwigsburg Steuerrecht studiert mit dem Abschluss Bachelor of Laws. Von 2011 bis 2021 übte sie mehrere berufliche Tätigkeiten in mehreren baden-württembergischen Landesministerien aus, zuletzt als persönliche Referentin von Landwirtschaftsminister Haug. 2021, hatten wir schon, gewann sie in der Nachfolge von Joachim Pfeiffer, der nach Lobbyismusvorwürfen nicht mehr angetreten ist, das Direktmandat gewonnen im Wahlkreis Waiblingen. Wir gucken kurz auf die Parteikarriere. Christina Stump ist Mitglied der Jungen Union seit 2001. Richtig, haben Sie ja gerade auch selber schon gesagt. Seit 2003 auch der CDU, haben Sie auch schon gesagt, mit 16 eingetreten und seitdem mehrere Ämter im Kreis- und Regionalverband der CDU inne gehabt. Das bislang weitreichendste Parteiamt wurde ihr im Herbst 21 angetragen, als Friedrich Merz, damals Kandidat für den Parteivorsitz, ankündigte, Christina Stump im Fall seiner Wahl für das neu zu schaffende Amt einer stellvertretenden Generalsekretärin vorzuschlagen. Beide Fälle sind dann eingetreten. Friedrich Merz wurde am 22.01.2022 zum Parteivorsitzenden gewählt, Christina Stump am 9.09.2022 zur Vize-Generalsekretärin mit fast 90% der delegierten Stimmen. Unsere Gesprächspartnerin heute ist unter anderem Mitglied im Obst- und Gartenbauverein. Würde mich schon noch mal interessieren, was das ist. Und im Wirtschaftsausschuss des Verbands Region Stuttgart, und zwar als ehrenamtliche Regionalrätin. Das ist das, was wir zusammengetragen haben über Sie. Ich hoffe, es war alles richtig. Was fehlt?
Also ich war früher noch in mehreren Vereinen aktiv, muss aber sagen, dass ich die letzten paar Jahre aufgrund dem, was Sie gerade alles erwähnt haben, mich im Sportverein und im Liederkranz, wo ich früher noch aktiv war, zurückgezogen habe, was aber aufgrund der Zeitdichte natürlich nicht mehr möglich war. Aber alles gut, aktuell noch Option Gartenbauverein liegt an meine Wurzeln natürlich. Ich bin sehr naturverbunden, bin gern auch draußen, deswegen, wenn ich die Möglichkeit habe und keine Termine habe, dann sehen Sie mich meistens irgendwie draußen. Vor kurzem war ich auf der Streuobstwiese unterwegs und habe mich dann den der Apfelernte gewidmet. Das ist verbindet und das sind meine Wurzeln und bin sehr, sehr gerne draußen in der Natur.
Du.
Ungewöhnlicher Karriereweg, würden Sie sagen? Oder?
Überraschend.
Ich glaub, oder für Sie eigentlich völlig konsequent, wenn Sie das so hören?
Also ich möchte mal einfach mal eins dazu sagen. Ich glaube, Karrieren kann man nicht planen. Ich habe immer in meinem Leben das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und ich finde, das merken Sie mir wahrscheinlich auch an. Ich mache es aus Leidenschaft. Und damit muss ich sagen, bin ich die letzten paar Jahre vorangekommen, aber ohne, dass ich da einen Plan hatte oder ein bestimmtes Ziel, sondern mir geht es zum Wohle auch der Partei. Ich bin überzeugte CDUlerin. Und für mich ist einfach auch wirklich wichtig, gemeinsam mit Friedrich Merz Maja Cha die CDU auf Kurs zu bringen. Ja. Wir sind auf einem guten Weg und einfach auch wieder den Markenkern der CDU herauszuarbeiten und daran zu arbeiten, dass wir 2025 wieder stärkste Kraft werden.
Aber schon auffällig. Also vom Juristischen ins Politische, von der Referentin zur Mandatsinhaberin jetzt.
Ich bin angesprochen worden von meinem Kreisverband, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben relativ lange an mir gearbeitet oder mich überredet. Das heißt, überredet muss man nicht, macht es dann wirklich gern. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich meinen Hut auch in den Ring geworfen habe für das Bundestagsmandat, was ja sehr überraschend auch kam. Sie hatten es ja angedeutet, ich hatte einen sehr sportlichen Bundestagswahlkampf mit guten drei Monaten dann. Und für das her bin ich sehr dankbar darüber, dass auch angesichts des Wahlergebnisses ich doch sehr souverän den Einzug in den Deutschen Bundestag geschafft habe.
Ohne Ihre Verdienste zu schmälern, aber Waibling ist schon noch eine Bank für die Union, oder?
Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei unter uns gesprochen. Also ich glaube, mittlerweile kann sich da, glaube ich, kein Wahlkreis mehr sicher sein.
Auch in Baden-Württemberg nicht?
Ja, auch in Baden-Württemberg. Wir sind die Region Stuttgart. Wir sind da schon, also ich würde meinen Wahlkreis, ich habe jetzt 18 Kommunen, davon auch wirklich auch meine Heimatstadt Waiblingen, über 60.000 Einwohner. Aber ich habe auch natürlich auch kleinere Gemeinden mit 5.000 Einwohnern, sehr ländlich geprägt, weiter von Stuttgart rausgehend. Und deswegen wirklich einen ländlichen Wahlkreis habe ich nicht. Und von den Strukturen her ist es auch für uns natürlich eine sichere Bank, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist sicherlich einfach wie in anderen Regionen, aber es ist sicherlich auch nicht mehr so einfach, wie es früher mal war. Angesichts dessen, glaube ich, müssen wir durch gute Inhalte überzeugen und durch die Person, und das scheint mir gelungen zu sein.
29% hatten Sie, glaube ich. Ne? Also genau. Das ist.
Also, aber das bröckelt ja bundesweit. Also das, ja, klar, ich meine, das stimmt, ist überall. Also das wird ja wahrscheinlich irgendwie über kurz oder lang beim Wahlrecht auch nochmal eine Rolle spielen, dass die Zeiten vorbei sind, dass man mit 40-50% einen Wahlkreis gewonnen hat, sondern dass es teilweise mit knapp über 20, irgendwie haben wir in Berlin ja, glaube ich, auch Fälle, dass 22% reichen, um einen Wahlkreis zu gewinnen. Also die Zeiten, glaube ich, einfach, die sind einfach rum.
Also absolut. Aber das ist jetzt auch nichts, was dann nicht. Also was absolut sicher ist in dieser Dimension, würde ich sagen.
Man hat halt so, das ist ein Klischee, ich räume das ein. Obwohl Baden-Württemberg ist ja grün regiert, aber trotzdem.
Naja, und Stuttgart tatsächlich ja auch grüne Wahl. Also
Ich möchte schon erwähnen, dass wir wieder den CDU-Oberbürgermeister haben in Stuttgart mit Dr. Frank Knopper. Also auch da nochmal kurz den Hinweis.
Na guck, der Klischee doch nicht so falsch.
Ich möchte schon klarstellen, dass wir, Sie haben das so als sicher dargestellt. Ja. Ich glaube, egal welche Partei und glaube, jeder muss darum kämpfen, die Mehrheiten zu bekommen. Früher war es dafür die CDU einfacher. Ich arbeite daran mit, dass es einfacher wird. Aber auch für mich war das sicherlich, wo ich nicht angetreten bin, selbstverständlich, dass es klappt. Und man sieht ja am Wahlergebnis, es war jetzt gut. Aber es ist für mich mein Anspruch beim nächsten Mal, dass es deutlich besser wird. Aber ich war halt auch nur 3 Monate im Wahlkampf.
2011 muss doch ein total spannendes Jahr für Sie gewesen sein. Ne? Sie sind ins Ministerium eingestiegen. Was dann aber zum ersten Mal grün wurde, wenn ich es recht im Kopf habe, als Landwirtschaftsministerium, auch für ländlichen Raum ja zuständig. Wie haben Sie das erlebt, dass so der ländliche Raum, der ja immer so eine Hochburg, Sie haben es ja selber eben gesagt, auch für die CDU war, plötzlich so eine grüne Konkurrenz mindestens bekommen hat?
Also ich kam 2011 ans Ministerium, da war da gerade der Regierungswechsel, wo Grün-Rot übernommen hat in Baden-Württemberg. Ich selber war im Finanz- und Wirtschaftsministerium, damals rot geführt. Und klar, für uns war das natürlich schon, es ist immer wieder, wenn es einen Regierungswechsel gibt, auch jetzt vor kurzem hier im Bund, ist natürlich schon eine Umstellung, klar. Und natürlich haben wir als CDU und der ländliche Raum, würde ich sagen, ist schon sehr CDU geprägt. Und wir unterscheiden uns von den Grünen aber schon maßgeblich noch. Und da ist mir einfach auch wichtig, die Unterschiede herauszuarbeiten. Also für was steht die CDU, was sind unsere Kernthemen? Und da sind wir natürlich immer dabei, auch jetzt auch im Wahlkampf oder auch darüber hinaus, natürlich auch den Unterschied klar zu machen zu den anderen Parteien.
Wobei Kretschmann da sehr gut ankommt, muss man sagen. Ne? Also gerade auch im ländlichen Raum.
Sagen Sie es ruhig. Sie lacht. Das sieht man nicht, wenn man das hört.
Also auch ja, es war ja durchaus auch ein strategischer Versuch, denn just dieses Ministerium war ja auch eines, was in grüner Hand war, 11 bis 16, und ja wirklich auch versucht hat, im ländlichen Raum Punkte zu machen. Also das ist eben keine Selbstverständlichkeit mehr in dem Maße, wie es vielleicht vor 10, 20 oder 30 Jahren mal gewesen ist.
Also ich bin ja froh, dass das Ministerium seit 2016 wieder in CDU-Hand ist. Ich glaube, dass im Endeffekt auch die Grünen merken, dass in bestimmte Themen das einfach auch nicht so einfach ist. Wenn man gerade sich den landwirtschaftlichen Bereich anguckt, auch mit dem Naturschutz und auch die ganze Thematik, ist natürlich auch für die Herausforderung, die Themen zu besetzen. Wir haben unsere klare Haltung zu bestimmten Themen. Und was uns einfach auch wichtig ist, man weiß ja den ländlichen Raum ansprechen. Und ich komme aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Wir müssen halt auch wirklich, was mir wirklich auch wichtig ist, die regionale Vermarktung. Wir müssen die ländliche Landwirtschaft auch stärken. Auch da verstärkt auch reingehen, weil das Höfesterben hat eingesetzt. Für viele Hofnachfolger ist es teilweise nicht mehr attraktiv genug, einfach auch den landwirtschaftlichen Betrieb fortzuführen. Und ich bin selber im Landwirtschaftsausschuss. Cem Özdemir als Bundeslandwirtschaftsminister liefert aktuell. Er kündigt an, was er alles umsetzen möchte, aber er bekommt es nicht aufs Gleis gesetzt, also auch mit Gesetzesentwürfen. Wir warten jetzt immer noch auf die Finanzierung für die, gerade für die von Stallbau, also sprich für die Tierhaltung, dass da einfach was auf das Gleis gesetzt wird, aber da kommt halt nichts, was ich sehr, sehr schade finde, weil die Landwirte brauchen Planungssicherheit. Und auch wenn ich den ländlichen Raum angucke, mit den ländlichen Programmen im ländlichen Raum, da müssen wir natürlich schon gucken, dass einfach die Infrastruktur auch gegeben ist mit Metzger, Bäcker, aber auch anderen Apotheken, dass natürlich auch die Leute im ländlichen Raum auch wohnhaft bleiben.
Jung, weiblich, vom Land und aus Baden-Württemberg, habe ich in der Presse gelesen, seien Sie. 4 Merkmale, 4 Quotenmerkmale, insofern eine perfekte Wahl. Tut Ihnen das Unrecht? Fühlen sich ungerecht behandelt, wenn Sie sowas lesen?
Also ich stehe zu meinen Wurzeln und da muss ich sagen, es hat mich ja auch geprägt. Aber ich würde es ja nicht sagen, dass es bestimmte Merkmale sind, sondern ich glaube, das macht ja auch eine Person aus. Also ich glaube, es erdet, wenn sie im landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen sind. Ich würde mich als bodenständig bezeichnen, weil ich einfach auch weiß, was meine Wurzeln auch sind. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen die gute Durchmischung im Deutschen Bundestag. Wir haben das in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr gut hinbekommen. Eine Durchmischung von Jungen und Erfahrenen, aber auch natürlich unterschiedliche Berufsbilder. Und das zeichnet uns als Volkspartei natürlich auch aus.
Aber der Frauenanteil ist nicht so dolle groß in der Bundestagsfraktion.
Also schon deutlich besser wie 2017. Wir haben um 4% zugelegt. Wir gehen auf. Auch. Wir sind derzeit auf knappe 24%. Definitiv ausbaufähig. Wir sind uns auch alle einig, dass wir mehr Frauen in der CDU brauchen, dass wir aber, ich hatte es vor ein paar Tagen auch diskutiert, die Frauen müssen sich auch trauen. Also ich habe das bei mir selber gemerkt, ich werde dann angesprochen, sie überlegen sich natürlich schon und das kann ich für die Kommunalpolitik nur bestätigen. Sie sprechen die Frauen an. Frauen überlegen da länger, ob sie sich engagieren und haben natürlich dann auch im Hintergrund, wie organisiere ich das, was hängt da alles dran. Natürlich sind und da deshalb bin ich auch in die Politik gegangen, die Rahmenbedingungen zu verbessern, um mehr Frauen auch Mut zu machen, sich zu kommunalpolitisch, aber auch landes- und bundespolitisch zu engagieren. Da die Rahmenbedingungen für die Familie natürlich schon die Herausforderung sind, das muss ich Ihnen nicht sagen. Nicht nur die Abendveranstaltung, die Wochenendtermine. Wenn wir Doppelsitzungswochen haben, dann sagt mein Wahlkreis nicht, haben Sie gerade Doppelsitzungswochen, jetzt müssen Sie Samstag, Sonntag zu keine Termine. Ich komme freitags an, habe freitagabends noch Termine im Wahlkreis, Samstag, Sonntags noch. Teilweise bin ich dann 14 Tage komplett unterwegs. Und das sind natürlich schon die Herausforderungen, wo wir als Politik schon schauen müssen, wie wir attraktiver werden. Aber nicht nur die CDU, sondern alle Parteien. Da möchte ich natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das und auch Mut machen natürlich.
Ich meine, Sie sind insofern wirklich was Besonderes, weil gerade weibliche Direktkandidatinnen oder direkt gewählte Abgeordneten sind ja wirklich sehr, sehr selten. Also diese Männlichkeit von auch der CDU, der CSU-Fraktion kommt ja vor allem auch daher, dass so unglaublich viele Direktkandidaten und Abgeordnete einfach männlich sind. Haben Sie eine Erklärung, warum just dort das Geschlecht so eine wichtige Rolle spielt? Weil der Faktor Zeit würde ja auch für einen Listenkandidaten irgendwie durchaus gelten, aber ist das Netzwerk oder ich weiß nicht, ich finde es immer sehr spannend, dass es just dort so ein Einfallstor für Geschlechterunterschiede zu geben scheint.
Also zum einen gibt es natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Direktmandaten, da müssen sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und dann ist natürlich schon so, dass sie, ich glaube, die Frauen muss man mehr ermuntern, dass sie für die Direktmandate auch zugreifen, dass sie sich da auch trauen. Und dann braucht man natürlich auch Unterstützer, die einen vor Ort auch natürlich fördern. Also ich glaube, es ist eine gute Mischung aus allem, was da zusammengekommen kommt. Ich persönlich habe auch den einen oder anderen gebraucht, der gesagt hat, jetzt möchtest du nicht und könntest du es dir nicht vorstellen. Also wenn ich auch durch politisch bin und auch mir das wirklich, ich Politik aus Leidenschaft mache, auch Kommunalpolitik. Aber sie brauchen dann doch nochmal, glaube ich, auch jemand, wo sagt, jetzt versuch's doch einfach mal. Und bei mir hat's gut funktioniert, kann natürlich auch nur Mut machen. Aber ich möchte natürlich an der Stelle auch sagen, mit dem Listenplatz tut man sich dann teilweise schon leichter wie beim Direktmandat. Und ich habe mich auch gegen zwei Herren durchgesetzt bei der Nominierung in der ersten Runde auch. Ich kann nur die Frauen ermutigen, dass sie sich dafür bereitstellen.
Sagen Frauen häufiger ab, wenn du anfragst, wenn ihr anfragt?
Nicht mehr. Wir haben es aber auch umgedreht. Wir fragen, ich für meinen Teil, aber die Kollegen insgesamt auch, wir fragen aus Prinzip auch häufiger Frauen an, einfach, um da auch ein anderes Bild zu haben und auch andere Stimmen zu hören, andere Perspektiven zu haben. Also das hat sich in den letzten Jahren, auf jeden Fall kann ich das von mir sagen, deutlich nochmal verändert. Dass wir wirklich gezielt gucken, wenn wir ein Thema besprechen wollen, dass wir sagen, so haben wir da, gibt es da irgendwo eine Frau, die dazu was zu sagen hat, die in einer bestimmten Position ist und bevorzugen die tatsächlich dann auch.
Mir hat mal eine Frauenbeauftragte den Tipp gegeben, immer zuerst Frauen anfragen, weil was nicht funktioniert ist, wenn du am Ende noch einen Slot frei hast für irgendeine Veranstaltung, dann just dafür eine Frau zu finden. Das sei unglaublich schwierig. Insofern, ich meine letztlich das, was du gerade gesagt hast, auch, ne, die sicheren Bänke sozusagen schon mal einfach besetzen, gerne auch mit Frauen, jungen Leuten, was auch immer. Weil diese Lücken, die sind dann echt eine Herausforderung.
Es sind ja auch mehr da, als man denkt.
Auch das, ja.
Man muss die Hälfte ungefähr. Auch im Bundestag sind mehr irgendwie als die faktischen Zahlen. Das ist Quatsch, was ich sage. Aber man findet Gesprächspartnerinnen irgendwie tatsächlich irgendwie in allen Bereichen, und die auch sprechfähig sind. Also man muss halt auch mal ein bisschen gucken. Also es hat ja auch immer zwei Seiten, inwieweit man dann Frauen sichtbarer macht. Nichtsdestotrotz hatten sie bei ihrem Parteitag eine muntere Diskussion zum Thema Quote. Sie wollten das Thema Quote, die haben sie ja von fast schon eingefordert. Irgendwie war aber auch klar, dass wir da natürlich nicht drum rumkommen. Jetzt haben sie einen Beschluss gefasst, der auch viel Kann-Bestimmungen enthält und Soll-Bestimmungen, was Listen beispielsweise angeht. Und es gibt auch durchaus unterschiedliche Perspektiven bei den Frauen in ihrer Partei. Wir haben einen O-Ton rausgefischt von Mechthild Heil, die im Bundestag auch ist, Wahlkreis Ahrweiler. Und wir hören ihn uns ganz kurz an.
Der O-Ton der Woche.
Es kommt auf die Leistung an. So wird es immer gefordert. Das klingt wirklich klasse. Aber nur, wenn man nicht genau hinhört. Denn es ist ein zutiefst zynischer Satz. Bedeutet es doch, Frauen, ihr habt eben in den letzten 70 Jahren viel zu wenig geleistet. Frauen wollen oder können nicht so viel leisten, was für einen Delegierten oder für einen Mandat in der CDU notwendig ist. Sonst wären die Frauen ja überall da, sonst hätten wir ja die 50%-Quote hier. Glaubt eigentlich irgendjemand hier im Saal, hier und jetzt, im Jahre 2022, dass es am Leistungsmangel der Frauen liegt, dass das Problem ist? Was für ein Blödsinn.
Hat sie nochmal ein starkes Statement hinterhergeschoben. Also das ist ja auch eine Perspektive, die, glaube ich, auch nicht ganz falsch ist aus Frauensicht, oder? Also ich weiß, dass Sie es nicht teilen, aber...
Wir sind uns, glaube ich, ein Ziel einig, alle, wie wir hier drei am Tisch sitzen, dass wir mehr Frauen für die CDU begeistern müssen. Und wir haben starke Frauen in der CDU. Und die Frauenquote ist ja beschlossen worden am Bundesparteitag, ist ein Baustein für mich. Ich arbeite eher darin, und das sehe ich auch meine Rolle, mehr Frauen für die CDU zu begeistern. Und ich hatte es zu Beginn ja schon gesagt, müssen die Frauen direkter ansprechen. Und wir müssen für die Frauen kein extra Frauenprogramm machen. Frauen interessieren sich für die ganze Bandbreite von Innen- und Sicherheitspolitik zur Außenpolitik, zur Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, wir müssen einfach unsere Frauen, unsere starken Frauen in der CDU sichtbarer machen. Und daran werde ich jetzt die nächsten zwei Jahre, wenn ich jetzt tätig bin, natürlich auch verstärkt dran arbeiten.
Heißt aber auch, dass die Männer Räume schaffen müssen. Und das ist, wenn sie jetzt so gezwungen, was sie vorher nicht gemacht haben. Also wenn sie die starken Frauen, von denen sie sprechen, wenn sie die in der ersten Reihe haben wollen, müssen in der ersten Reihe ein paar Männer weggehen, damit diese Frauen da auch zu sehen sind.
Also wir hatten bislang schon eine gute Durchmischung eigentlich. Also wenn Sie sich auch in Baden-Württemberg beispielsweise die Besetzung der Ministerposten der CDU ansetzen, haben wir mehr Frauen wie Männer. Und wir sind da eigentlich gut aufgestellt. Wir haben, und das muss ich Ihnen nicht sagen, wir haben die erste Bundeskanzlerin gestellt, wir haben die erste Parteivorsitzende gehabt, wir hatten eine auch der ersten Generalsekretärinnen, und angesichts dessen sind wir sind so gut aufgestellt, dass ich mir immer schwer tue, dass immer die CDU nur die Frage der Frauenquote gestellt wird oder das Thema Frauen gestellt wird. Ich glaube, es ist ein grundsätzliches politisches Problem, dass wir wenige Frauen aktiv sind, und die Rahmenbedingungen hatten wir vorher schon erörtert. Ich glaube, daran müssen wir einfach arbeiten, um als Partei, oder dass die Politik auch für Frauen attraktiver wird.
Ich habe mir mal angeguckt, wer bei uns mal so zu Gast war.
Fleißarbeit.
Ja, genau. Wir hatten noch keinen grünen Mann. Michael Schrören hatten wir mal, aber der war sozusagen in verschiedenen Rollen und eigentlich so als Pressesprecher eher hier, aber die wirklich als Grüne hier waren. Es waren alles Frauen, 7 bisher an der Zahl. Linke auch, 5 Frauen, 2 Männer, FDP 5 Frauen, 3 Männer, SPD 9 Männer, 6 Frauen. Insofern hat es vielleicht doch was mit Ämtern zu tun, aber tatsächlich bei der CDU 10 Männer, 5 Frauen. Obwohl wir wirklich, da wir beide auch 2 Männer sind, immer darauf achten, dass wir zumindest dann auf Gästeseite ausgewogen sind. Ich würde das schon als Zeichen deuten, dass nicht diese Merkel-Bundeskanzlerin, völlig klar, beeindruckend, was sie geschafft hat, dass die Partei das mit, aber dieses in den doch höheren Positionen, die ja auch, wo wir uns freuen, wenn die hier zu Gast sind, einfach so eine Selbstverständlichkeit da ist. Gibt es da mindestens die Hälfte Frauen? Da scheint mir schon noch ein Stück Weg zu gehen für die CDU.
Sie hatten gerade die Parteien angesprochen, wenn Sie sich anschauen, dass die Frauen meistens über die Listen reingekommen sind. Ich glaube, es ist schon mal ein Unterschied. Wir haben sehr viele Direktmandate auch in der CDU. Deswegen möchte ich auch eher daran arbeiten, die Frauen zu ermutigen, für die Direktmandate auch anzutreten. Also ich bin ja auch direkt gewählt. Bei uns sind die meisten Abgeordneten direkt gewählt, wenig über die Liste reingenommen. Über die Liste können sie das natürlich viel besser steuern, wie sie das über die Direktmandate können. Und gerade die Grünen, Sie hatten es angesprochen, die zieht die Liste ja meistens sehr, sehr intensiv und auch bei den anderen Parteien, ich glaube, ist auch eine der Gründe natürlich,
wo noch ja, wobei bei den Grünen muss man auch sagen, auch es sind ja inzwischen, glaube ich, 18 direkt gewählte Abgeordnete bei den Grünen, auch paritätisch tatsächlich. Also
in die Richtung geht es jetzt ja bei uns auch. Wir haben jetzt ja den Beschluss gefasst und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass wir den Beschluss gefasst haben. Und wir schauen uns das 5 Jahre an und dann können wir uns gerne 5 Jahre nochmal zusammensetzen und mal auf ein Fazit ziehen. Da es jetzt auf 5 Jahre angelegt ist, befristet, dann werden wir das Ganze dann auch nochmal evaluieren. Wo können wir nochmal ansetzen? Ich werde es natürlich auch sehr eng begleiten. Mir persönlich ist es natürlich ein Herzensanliegen, mehr Frauen auch in die CDU zu bekommen. Und daran arbeiten wir.
Was ich faszinierend finde immer bei der Debatte, ich meine, Partei und Quote. Also das muss ich Ihnen, die Sie aus Baden-Württemberg kommen, doch nicht sagen. Wie sehr, wie austariert man Schwaben und Baden austarieren kann. Wie man zwischen Bundesländern ganz fein austarieren kann, dass da ja jedes Interesse bedient wird. Also warum diese warum ist es so eine Debatte, wenn es um das Geschlecht geht? Weil das Argument ist doch ganz tief verwurzelt in Parteien.
Ich, ganz ehrlich, ich sehe das Problem gar nicht. Also das Thema ist für mich persönlich vom Tisch. Wir haben die Quote und auch sehr eindeutig ja dann beschlossen gehabt. Deswegen, es tut unsere Partei gut. Wenn wir jetzt im Endeffekt auch mit paritätischen Listenbesetzungen und auch mit der Staffelung dann bis zu 50% vorangehen. Und ich sehe meinen Job darin, dass wir die Frauen für die CDU begeistern und da werden sie doch das ein oder andere von mir hören.
Wir schauen nach vorne.
Definitiv.
Wir schauen ganz wir schauen ganz weit nach vorne, denn die CDU arbeitet zurzeit an einem neuen Grundsatzprogramm. Eine Grundwertecharta ist schon verabschiedet worden vom Parteitag und deswegen suchen wir uns da mal gleich einen Satz raus.
Das Zitat der Woche.
Kommt in der Tat aus der Grundwertecharta, die ich eben schon angesprochen habe. Ich zitiere, wir übernehmen Verantwortung zum Wohle aller. Wir bauen heute wie damals auf ein bleibendes und beständiges Wertefundament. Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind auch im 21. Jahrhundert die Grundwerte unserer Politik, die uns in Verantwortung vor Gott und den Menschen leiten. Und dann habe ich drunter geschrieben, wer will das nicht? Was ist daran typisch CDU?
Also die Grundwertecharta ist ja so auch aufgestellt gewesen. Es ist das Fundament gewesen für die weitere Arbeit der Fachkommissionen. Mhm. Und wir haben ja nicht nur das von Ihnen gerade zitierte, sondern auch, dass wir unsere Politik am christlichen Menschenbild ausrichten. Darüber hinaus natürlich unsere Wurzeln christlich, sozial, konservativ, liberal natürlich eine Rolle spielen müssen, eine bürgerliche Partei. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns schon von anderen Parteien. Und wenn Sie die Grundwertecharta auch lesen, haben wir natürlich schon unsere Punkte auch drin. Es steht auch drin, freue ich mich drüber, dass wir Kommunalpartei auch sind.
Gleichstellung steht jetzt auch drin.
Definitiv, die Gleichstellung steht jetzt auch drin. Die Diskussion haben Sie ja auch verfolgt und ich glaube, wir haben ja wirklich ein sehr gutes auf 7 Seiten sehr konzentriert dargestellt, für was die CDU oder was unsere Werte sind und für was die CDU steht. Und jetzt gilt es einfach auch darauf, das Grundsatzprogramm aufzubauen und natürlich die Themen auch daran auszurichten. Wir haben 10 Fachkommissionen und 2024 wird das Grundsatzprogramm auf dem großen Bundesparteitag dann präsentiert. Und ich freue mich drauf und es macht wirklich auch Spaß, in den Fachkommissionen mitzuarbeiten und reinzuhören und einfach an der Neuausrichtung zu arbeiten.
Geht es dann eher Richtung Mitte oder bleiben Sie in der Mitte oder ist das gar kein Konzept für Sie? Mitte versus Zuspitzung, eher klare Kante?
Wir sind Volkspartei der Mitte, das ist so und bleibt auch so.
Ja, ich habe jetzt überlegt, an welcher Stelle ich Sie mit dem Sozialtourismus konfrontiere. Auch damit haben Sie wahrscheinlich gerechnet. Den Friedrich Merz am Montagabend irgendwie in einem klitzekleinen Fernsehsender ins Spiel gebracht hat. Da habe ich mich dann gefragt, in welche Richtung will die Partei? Auf der einen Seite hat sie beim Parteitag viele Beschlüsse gefasst, die Mitte, so wie Sie sagen, die auch man ja, so in der Tradition von Angela Merkel als Parteivorsitzende gelaufen sind. Und dann kommen solche Äußerungen, solche Sätze und solche Zuspitzungen, die man eigentlich weiter rechts außen, ganz weit rechts außen kennt. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt der Plan? Das habe ich nicht verstanden.
Also Friedrich Merz hat sich ja für die Aussage entschuldigt.
Ja.
Und für den Twitter beziehungsweise Post. Und für daher ist für mich das Thema jetzt erstmal erledigt. Was aber im Kern man ja auch schon sagen muss und was auch die Botschaft war eigentlich, dass unsere Kommunen ja schon ja aktuell also bunt nach Hilfe fragen. Also sprich, die Kommunen sind am Anschlag, die kommunale Ebene, die im Endeffekt sehr stark eingebunden ist, wir haben jetzt 1,2 Millionen Schutzsuchende aufgenommen aus der Ukraine, was unsere Verpflichtung ist, was auch wirklich wichtig ist.
Das ist doch der Punkt, der Satz, den Sie jetzt gesagt haben, was es wichtig ist und richtig ist, dass sie aufgenommen werden.
Definitiv.
Wenn ich das aber natürlich kann ich auch die Problembeschreibung nachvollziehen, dass die Kommunen da Unterstützung und Hilfe brauchen und dass man das natürlich ordentlich managen muss, gar keine Frage. Aber wenn ich das doch mit einem durchaus belegten Wort dann beschreibe, erwecke ich ja zumindest einen Eindruck, als wenn das falsch ist, was da gerade passiert. Dass es auch falsch ist, die Leute hier reinzulassen, beziehungsweise dass es anders gemanagt, ja, dass es so nicht geht. Und dass die anderen hier im Lande was wegnehmen. Also dieser Eindruck wird doch zumindest auch erweckt.
Der Eindruck sollte aber nicht erweckt werden. Gerade wenn die 1,2 Millionen Schutzsuchende aus der Ukraine, die bedürfen einen besonderen Schutz. Sie fliehen von Krieg und die Bilder sind wirklich schrecklich, die uns erreichen. Und auf die hat sich das aber gar nicht bezogen. Es geht eher, sage ich Ihnen ganz ehrlich, um die Bundesregierung, die das Thema noch nicht erkannt hat. Also die im Endeffekt keinen Koordinierungsstab eingerichtet hat, die das Ganze im Endeffekt auch die Länder und die Kommunen alleine lässt bei dem Thema. Der Deutsche Städtetag hat ja, und es kam, glaube ich, auch in den Medien, geschrieben gehabt, dass sie gerne einen Flüchtlingsgipfel hätten, um das Thema einfach auch die Sorgen und Nöte der Kommunen bei der Finanzausstattung, aber auch bei der Handhabung, wie wir damit umgehen. Viele Kommunen haben natürlich bestimmte Zuteilungen zu erfüllen. Und ich glaube, da muss der Bund schon deutlich mehr in die Pflicht genommen werden.
Gesagt hat er, sie kommen hier rein, fahren in die Ukraine, sie kommen nach Deutschland, sie fahren wieder in die Ukraine. Das hat er aber gesagt. Er hat nicht gesagt, wir müssen uns mehr um die Kommunen kümmern und dass sie mehr Hilfe brauchen. Und
aber er hat danach auch klargestellt, dass im Endeffekt das auch in der Registrierung teilweise liegt und die Registrierungssache des Bundes. Und da liegt es natürlich auch daran, dass der Bund nicht mit bestimmten, das Thema Registrierung und auch das, was da natürlich da dranhängt, natürlich da wenig von Seiten des Innenministeriums von Frau Faeser kommt. Da müsste sie im Endeffekt doch mehr tun, aus unserem Gesichtspunkt heraus.
Wenn man es mal vielleicht ein bisschen löst von diesem einen Wort, dann fällt schon auf, dass er doch immer wieder sehr pointierte Aussagen trifft, die dann manchmal auch wieder zurückgeholt werden. Und das ist schon so ein Muster, was man eher von so rechtspopulistischen Kräften kennt. Man testet mal was aus und dann ist missverstanden worden. Sprechen Sie über, also man könnte schon den Eindruck gewinnen, dass es Teil der strategischen Aufstellung ist, mal Dinge auszuprobieren, was so wie ankommt.
Nein, definitiv ist das kein Muster und ich kann Ihnen sagen, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler und er hat sich gestern offiziell auch entschuldigt und keiner ist perfekt, weder ich noch Friedrich Merz noch Sie und ich glaube, man muss einfach auch manche Sachen so nehmen, wie sie sind. Es war sicherlich gestern unglücklich, dafür hat er sich entschuldigt für die Wortwahl. Und ich glaube, dabei würde ich es jetzt auch gern belassen. Ich glaube, was aber rüberkam, dass die Bundesregierung sich der Thematik, der Flüchtlingsthematik, wie aktuell der Zustrom ist, wie die Verteilung ist. Wir brauchen hier eine europäische Lösung. Da kommt von Seiten des Innenministeriums von Frau Faeser zu wenig. Und meine Appell wäre an die Bundesregierung, dass sie einfach die Kommunen, und das ist meine Aufgabe, die Kommunen stärker einbindet. Wir haben viele ehrenamtliche Helfer, die seit Jahren und seit Anfang des Jahres enorme Leistungen bringen, die teilweise wirklich am Limit laufen. Und ich glaube, da braucht man halt auch eine von Seiten des Bundes. Zum einen natürlich eine finanzielle Ausstattung der Kommunen und Länder und zum anderen natürlich auch bei bestimmten Themen eine klare Richtung. Und wenn ich mir den Koalitionsvertrag der Ampel anschaue, haben die natürlich gerade im Bereich des Asylrechts noch einige Vorhaben vor, wo man sich natürlich schon fragen muss, ob das die richtigen Punkte jetzt aktuell sind. Und da bin ich auch gespannt, in welche Form sie das dann auch umsetzen. Da muss man natürlich das Ganze schon natürlich auch, wir sind eine starke Opposition, uns geht es um die Sache, das natürlich auch dementsprechend begleiten, in welche Richtung das natürlich auch geht.
Wenn wir nochmal fast den Bogen zum Anfang schlagen, Sie sind jetzt drei, der Vorsitzende plus viele stellvertretende Vorsitzende, aber vielleicht lassen wir die mal einen Moment außen vor, der Generalsekretär, Sie als Stellvertreterin des Generalsekretärs, Stimmen Sie sich einmal ordentlich ab oder einmal in der Woche? Oder was, wie darf man sich das so vorstellen in Ihrer Zusammenarbeit?
Also wir stimmen uns ab. Wie und wann und wie, in welcher Form, das bleibt unser Geheimnis.
Aber intensiv oder wussten Sie, dass er das sagen würde?
Also Sie können sich vorstellen, dass die Termindichte bei Friedrich Merz und auch bei mir sehr hoch ist und dass wir uns nicht über jeden einzelnen Termin unterhalten. Deswegen weder ich noch er stimmen uns beim Einzelinterview oder sowas groß ab. Deswegen.
Wir werden ihn dann bei nächster Gelegenheit mal fragen müssen, wie er das gemeint hat mit der besonders liebevollen Behandlung von öffentlich-rechtlichen Journalistinnen und Journalisten, die beim Parteitag gewesen sind. Ich fand das ein bisschen tapfer, ehrlich gesagt, da einfach eine Zahl so in die Welt zu setzen, ohne zu hinterfragen, wie viel Programm die eigentlich machen und wie viel Unterschiedliches. Aber wie gesagt, da nehme ich Sie jetzt auf gar keinen Fall für in Haftung. Wenn Sie ein bisschen länger für Vizegeneralsekretärin sind, dann vielleicht doch. Aber das fand ich schräg, ehrlich gesagt. Auch die Formulierung anschließend, wir werden Sie besonders liebevoll begleiten hier die nächsten 2 Tage. Das war ja zumindest interpretierbar. Ja.
Aber dass wir in dem Bereich was tun müssen, ist uns, glaube ich, alle bewusst. Wir brauchen mehr Transparenz, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und
völlig einig. Es gibt ja viele Punkte, wo überhaupt die FDP hat ja auch diverse Vorschläge gemacht, wo ich auch sagen würde, die Junge Union hat hier auch interessante Ansätze drin, wo ich mich der Diskussion überhaupt nicht verweigern würde. Was mich stört, ist ehrlich gesagt so dieses Plakative, ich nenne das jetzt auch wirklich mal Bashing irgendwie, weil diese Zahl 58 sagt ja nichts aus darüber. Es soll nur den Eindruck erwecken, dass da furchtbar viele sind, die zu diesem Parteitag gekommen sind, aber es ignoriert völlig, also dass man einmal halbe Hörfunk-Fernsehen machen müsste. Es ignoriert, dass es Sondersendungen gegeben hat. Es ignoriert, dass irgendwie beispielsweise wir 8 oder 9 Stunden von diesem Parteitag gesendet haben. Es geht halt nicht mit der Hälfte. Ganz banal. Und das finde ich, stört mich in der Debatte. Natürlich müssen wir über unser System hier reden. Und natürlich hat das System Fehler gemacht in der Vergangenheit. In einzelnen Fällen, nicht generell. Aber es hat einzelne Stellen gegeben, wo Kontrolle besser sein müsste. Gar keine Frage. Da stimme ich völlig zu. Die Frage ist, ob man das so platt bedienen muss dann, wie in diesem Fall. So habe ich es zumindest empfunden. Ich verweigere mich der Diskussion auf gar keinen Fall. So, jetzt habe ich noch ein Plädoyer am Ende gehalten, weil es mich wirklich geärgert hat. Aber wie gesagt, das geht nicht auf, Sie sind jetzt zufällig da, Sie sind nicht zufällig stellvertretende Generalsekretärin und dann habe ich das jetzt da mal platziert.
Und ich habe wie immer sehr viel gelernt heute. Es war ja auch ein neues Amt, das wir heute kennengelernt haben. Insofern war ja geradezu logisch, dass wir viel lernen würden. Aber es war sehr, sehr spannend. Insofern, Frau Stumm, vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns.
Ich habe zu danken. Es hat mir viel Freude mit Ihnen gemacht. Und ich komme gerne wieder.
Ich wollte es gerade noch auffordern, aber da ist uns zuvor gekommen. Genauso wie sie von sich aus gesagt hat, wir wollten doch mal über die Quote reden.
Hätten wir sonst gar nicht gemacht, aber...
das war gelogen.
In diesem Sinne.
Und tschüss zusammen.
Und tschüss.
Tschüss.